Deutschlandfunk Interview.
Humanitäre Hilfe und Unterstützung, ja, aber unter keinen Umständen eine Anerkennung der Taliban-Herrschaft in Afghanistan. Das ist also die Haltung vieler westlicher Staaten. Soll es angesichts der schreienden Not von Millionen Menschen dabei bleiben? Achim Steiner leitet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Er ist also die Nummer 3 der Vereinten Nationen und wird bei einer Geberkonferenz heute zugeschaltet sein. 2 Tage lang hat er gerade Gespräche in Afghanistan geführt, hat Unternehmerinnen getroffen, Wissenschaftler und andere Vertreter der Zivilgesellschaft. Vor dieser Sendung hat mir Achim Steiner von seinen Eindrücken bei diesen Begegnungen berichtet.
Nun, seit den Ereignissen des letzten August hat sich natürlich sehr viel verändert in Afghanistan, und die Situation ist vor allem aus der Sicht vieler derer, die ich in diesen 2 Tagen sprechen konnte, getroffen habe, einerseits immer noch ein Schock über all das, was geschehen ist, aber auch eine gewisse Verzweiflung, weil die Situation im Land natürlich in den vergangenen Monaten wirklich zu einer nicht nur politischen, sondern auch einer enormen wirtschaftlichen Krise geworden ist. Und das Land ist volkswirtschaftlich betrachtet in einem ökonomischen Freifall. Und wir haben ja bereits Ende des Jahres 2021 einen Bericht vorgelegt, in dem wir ein Szenario aufgesetzt haben, das zeigt, dass bis Mitte oder Ende dieses Jahres bis zu 95% der Bevölkerung in Afghanistan unter der Armutsgrenze leben könnten. Und diese Zahlen bestätigen sich leider. Und natürlich in den Gesprächen mit Vertretern der Zivilgesellschaft, der Medien, der Journalisten, aber auch der Privatwirtschaft, der Unternehmen, das waren die Hauptansprechpartner meiner Reise, natürlich ein Versuch zu sehen, wie kann man in einer solchen Situation überhaupt ein Land stabilisieren. Wir sind mit den Vereinten Nationen ja bereits seit Monaten mit der humanitären Hilfe dort sehr stark aktiv, versuchen mit praktischen Ansätzen und einer pragmatischen Herangehensweise in einem Land zu arbeiten, das ja von der internationalen Gemeinschaft noch gar nicht anerkannt worden ist im Sinne der neuen Regierung. Das schafft natürlich noch ganz andere Herausforderungen.
Herr Steiner, Sie haben gesprochen von einem Grundeindruck, den Sie mitnehmen. Das ist der von Schock und Verzweiflung, weil zu der politischen jetzt auch noch die wirtschaftliche Krise kommt. Wie offen waren die Gespräche in dem Sinne, dass Sie einen Eindruck davon bekommen haben, wie die Herrschaft der Taliban sich auswirkt auf das Leben und auch auf die Arbeit dieser Menschen in Afghanistan?
Die Gespräche waren sehr offen, und natürlich wird keiner im Augenblick sich unbedingt direkt über die politische Lage des Landes äußern bezüglich der Taliban. Aber das Land hat ja eine Tradition letztlich sehr offenen Dialogs und auch sehr selbstbewusste Menschen. Das heißt, mit den zum Beispiel Unternehmerinnen, die ich in Mazar Sharif getroffen habe, wir hatten dort eine Zusammenkunft mit 40 Frauen geleiteten Unternehmen, die uns vor allem aufzeigen, wie sehr in der Volkswirtschaft und vor allem in der lokalen Wirtschaft Afghanistans Frauen eine bedeutende Rolle spielen. Gerade bei den kleinen und Mittelunternehmen sind es oft Frauen, die dieses Gewerbe leiten und die zurzeit natürlich nach dem Zusammenbruch der Volkswirtschaft versuchen, ihren Lebensunterhalt in irgendeiner Form zu verdienen und natürlich in der gegenwärtigen Situation auch sehr stark auf Hilfe angewiesen sind, weil in dem Land ja die Zentralbank nicht mehr funktioniert. Das private Bankenwesen ist gelähmt. Man kann keine Devisen ins Land rein- und rausbringen, außer unter sehr ungewöhnlichen Umständen. Das heißt, das Land ist im Grunde abgeschnitten und seit dem August letzten Jahres durch das Ende der internationalen Hilfe, das ja 75% des Staatshaushaltes ausmachte, kann man sich vorstellen, was das bedeutet.
Herr Steiner, die Taliban waren zur Zeit ihrer ersten Herrschaft nach 1996 geradezu verschrien dafür, weil sie so unfähig waren oder sich erwiesen haben als völlig unfähig, ein Land ordentlich zu regieren, ordentlich zu verwalten, für die nötigsten Dinge zu sorgen, für Energie, für Wasser, für Strom. Viele haben die Befürchtung geäußert und auch bestätigt bekommen in den ersten Monaten nach der Übernahme der Herrschaft jetzt wieder, dass sich das gleiche Bild im Grunde genommen zeigt. Wie viel Verantwortung tragen die Taliban für den, wie Sie es ausgedrückt haben, für den freien Fall, in dem sich das Land ökonomisch befindet?
Diese neue Führung, und wir nennen sie die de facto Autoritäten, weil sie eben noch von keinem Land und auch von den Vereinten Nationen nicht formal anerkannt sind, ringen natürlich mit dieser Situation, dass die internationalen Währungsreserven des Landes erst einmal durch die Sanktionen blockiert sind. ist natürlich ein großer Rückschlag. Zweitens, dass das Finanzsystem zusammengebrochen ist. Das sind erst einmal die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die natürlich einen großen Beitrag dazu leisten, dass im Augenblick sehr wenig funktionieren kann. Zweitens kommt natürlich hier eine Gruppe von Menschen nun in Aufgaben und Funktionen, die zum großen Teil überhaupt keine Erfahrung haben, was die Verwaltung angeht, ob auf nationalstaatlicher Ebene oder auf lokaler Ebene. Und das führt natürlich auch noch einmal dazu, dass die Grunddienstleistung auf Gemeindeebene oder auch auf nationaler Ebene mit den Ministerien sich noch immer in einem sehr chaotischen Zustand bewegen. Und natürlich auch innerhalb der Taliban gibt es unterschiedliche Strömungen, daher auch diese widersprüchlichen Bekanntmachungen, die im Augenblick der internationalen Gemeinschaft noch einmal sehr viele Fragezeichen geben, ob man in irgendeiner Form überhaupt in dem Land arbeiten sollte oder kann.
Sie haben ein bisschen angedeutet, dass die Vereinten Nationen schon sehr aktiv sind und in der Rubrik Nothilfe, will ich es mal sagen, humanitäre Hilfe, sehr viel tun, um zu versuchen, die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern. Und wir reden ja über Millionen Menschen, die von Dürre betroffen sind und von Hunger. All das ist außergewöhnlich schwierig, gerade in Afghanistan, schwieriger als in vielen Jahren vorher. Wie viel mehr ist nach Ihrer Einschätzung, wenn wir jetzt auf die Geberkonferenz heute schauen, wie viel mehr ist nötig?
Nun, man muss sich vorstellen, ein Land von 40 Millionen Menschen, in dem mehr als die Hälfte dieser Menschen sich im Augenblick nicht mehr mit ausreichender Nahrung versorgen können. Ich bin auch mit meinem Kollegen Martin Griffiths, der die Nothilfe koordiniert, gemeinsam in Kabul gewesen. Natürlich müssen wir auch schauen, wir können nicht 40 Millionen Menschen von außen sozusagen versorgen. Deswegen ist der zweite Ansatz eben auch sehr stark zu schauen, wie kann man in einer solchen Situation den Menschen zur Seite stehen, damit sie ihren eigenen Lebensunterhalt zumindest mit den Grundversorgungen verdienen können. Daher auch das Augenmerk gerade auf diese Kleinstunternehmen, die von Frauen geführt werden, auf bäuerliche Betriebe. Aber auch natürlich der Ansatz, kann man mit Cash for Work ansetzen, versuchen hier erst einmal zu stabilisieren, damit Menschen nicht nur von der humanitären Hilfe abhängig sind, sondern auch selber wieder beginnen können, sozusagen von Grund auf ihre Wirtschaft zumindest zu stabilisieren, wieder aufzubauen. Und genau das ist auch der Ansatz, den wir mit UNDP verfolgen und wo ich in Mazar Sharif eben sehr klar sehen konnte, wie schnell man wirklich durch Tausende von Frauen in diesem Moment ihnen zur Seite stehen kann.
Nun hören wir gerade in diesen Tagen, gerade in den letzten Tagen, dass die Taliban sich wieder von einer Seite zeigen, die wir eigentlich ein Stück weit, sage ich mal, überwunden glaubten. Also Mädchen war versprochen worden, dass sie mit 12 wieder zur Schule gehen können. Das haben die Taliban erst einmal zurückgenommen. Die Mädchen können nicht zur Schule gehen. Wir haben gelernt, dass Internetdienste von BBC und Deutscher Welle etwa blockiert werden, abgeschaltet wurden. Dass Frauen nicht mehr alleine, sondern nur noch in Begleitung reisen dürfen. Kommen wir zu diesem heiklen und schwierigen Punkt. Welche Bedingungen müssen gelten, gerade für so eine Organisation wie die Ihre, um Hilfe zu leisten? Ohne diese Bedingungen kann es einfach nicht gehen. Und welche Möglichkeiten sehen Sie da?
Nun, die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, habe ich auch angesprochen während meines Besuches und natürlich auch noch einmal der de facto Führung des Landes versucht zu vermitteln, dass vor allem die Ankündigung, dass die Öffnung der Schulen, vor allem der Sekundarschulen für Mädchen, nun nicht vorankommen, dass das natürlich ein enormer Rückschlag ist und dass das auch ein Signal an die internationale Gemeinschaft ist, das dazu führen kann, dass eben die Hilfe nicht bereitgestellt wird. Nun ist natürlich diese Ankündigung erst einmal ein enormer Rückschlag für die Mädchen Afghanistans. Und in meinen Gesprächen kommen sehr widersprüchliche Signale. Einerseits wird von der Taliban-Führung gesagt, Education for All ist ein Prinzip, zu dem wir uns verpflichtet fühlen. Die Ankündigung, dass die Schulen im Augenblick nicht geöffnet werden, ist nur eine temporäre. Und es gibt auch Teile des Landes, in denen diese Sekundarschulen zurzeit auch geöffnet sind. Das heißt, man muss einfach wahrnehmen, das ist immer noch eine Regierung, die nicht aus einer Hand geführt wird, sondern mit verschiedenen Strömungen. Und natürlich auch ein Ringen der sehr konservativen Flügel mit den progressiveren. Nun, für die Vereinten Nationen ist erst einmal immer das Prinzip, Politik darf nicht darüber entscheiden, ob man humanitäre Hilfe leistet. Die Prinzipien humanitärer Hilfe sind, Leben zu retten. Und genau mit diesem Ansatz arbeiten wir auch. Und diese Geberkonferenz ist von uns aus mit gemeinsam Katar, England und Deutschland, dies jetzt zu veranstalten. Denn wenn diese Mittel nicht bereitgestellt werden, dann bricht selbst die humanitäre Hilfe zusammen.
Plädieren Sie dafür, dass die bisherige Haltung. Und die heißt Nothilfe ja, humanitäre Hilfe ja, aber andere Formen von Hilfe, andere Formen von Zusammenarbeit mit den Taliban, Sie haben von der de facto Autorität gesprochen, andere Formen der Zusammenarbeit kann es erst geben, wenn Mindeststandards mit Blick auf Menschenrechte, Frauenrechte, Meinungsfreiheit erreicht sind.
Nun, es gibt verschiedene Punkte auf diesem Weg. Die humanitäre Hilfe sollte ohne Vorbedingungen sozusagen geleistet werden. Das ist das Prinzip der humanitären Hilfe, Leben zu retten. Wir haben uns als UNDP sehr stark dafür eingesetzt, dass man nicht die Entwicklungszusammenarbeit formal wieder aufnimmt, sondern dass man eben versucht, parallel zu der Lieferung von Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung eben auch versucht, nicht mit der Taliban-Regierung, sondern, und das wird auch von der jetzigen Führung akzeptiert, direkt mit den Menschen im Land zusammenzuarbeiten, um ihnen zum Beispiel mit Cash for Work oder der Bereitstellung von Solaranlagen, damit sie Zugang zur Stromversorgung haben, zur Verbesserung ihres Landes, dass man diese Programme auch jetzt bereits umsetzen sollte, denn sie sind Voraussetzung dafür, dass die humanitäre Situation nicht noch schlimmer wird. Und deswegen ist diese Geberkonferenz ein sehr wichtiger Augenblick, denn die Alternative ist natürlich, dass man sich einfach von dem Land abwendet. Und es gibt 100 Gründe, wie Sie haben gerade einige beschrieben, warum man so eine Position einnehmen kann. Aber es gibt auch Millionen von Gründen, warum das der falsche Weg wäre. Und das sind die Menschen Afghanistans in dieser verzweifelten Situation im April oder März dieses Jahres.
Achim Steiner an der Spitze der Vereinten Nationen, verantwortlich für das Entwicklungsprogramm UNDP.